Ja, ihr Lieben, die Kinder gehen jetzt nach oben und ich möchte jetzt mit euch über einen biblischen Text nachdenken und der passt sehr schön auch genau in diese Zeit, in diese nachösterliche Zeit. Bevor ich das tue, möchte ich noch beten. Herr, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen, für das wunderbare Wetter. Danke dir, dass wir in aller Freiheit zusammenkommen dürfen, um dir zu begegnen. Das haben wir getan. Und das wollen wir jetzt auch tun, wenn wir dein Wort betrachten. Ich möchte dich bitten, dass dieses Wort in uns lebendig wird. Amen. Ja. Ja, aber. Kennt ihr so Leute? Diese Ja, aber Leute. Diese Leute, die ja, alles okay, aber immer noch einen hinten dran haben, Leute, die überall Einwände haben, Leute, die sich nie entscheiden können, Leute, ja, die nichts als Aussage stehen lassen können, sondern einfach alles in Zweifel ziehen müssen, alles bezweifeln müssen. Ja, aber, ich finde es manchmal nervig, aber manchmal entdecke ich mich auch selber als so ein Ja-Aber-Mensch und dann muss ich mir auch selber sagen, Moment, so geht das nicht. Dabei kann das Zweifeln durchaus auch was ganz Wichtiges sein im Leben und damit durchaus positiv. Martin Luther soll mal gesagt haben, die Kunst des Zweifels ist leicht, denn sie ist eine Fähigkeit, mit der wir geboren werden. Und da ist ja durchaus was dran. Der Mann, den wir heute kennenlernen wollen und von dem wir im Johannesevangelium lesen können, ist der Prototyp des Zweiflers. Und weil er so besonders ist in ganzen biblischen Büchern, hat man ihm sogar den Beinamen der Zweifler gegeben. Ihr ahnt schon, wo es hingeht. Und mit seiner sehr kritischen Haltung ist er auch ein sehr moderner Mensch und uns von daher auch sehr nahe. Von wem spreche ich? Von Thomas. Thomas, einem der 12 Jünger Jesu und der eben auch sehr schnell den Beinamen der Zweifler bekommen hat. Ich lese aus unserem heutigen Predigttext aus dem Johannesevangelium, 20. Kapitel und hier die Verse 24 bis 29. Bei mir in der Guten Nachrichtenübersetzung ist dieser Abschnitt überschrieben mit Jesus und Thomas. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, nicht der Zweifler, sondern der Zwilling im biblischen Kontext, also einer der Didymus-Brüder. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer der 12 Jünger, nicht dabei gewesen. Später erzählten ihm die anderen, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, ja, aber, nee, sagt er nicht, das steht hier nicht. Thomas sagte zu ihnen, ich werde es so lange nicht glauben, bis ich die Spuren von den Nägeln an seinen Händen gesehen habe. Ich will erst meinen Finger, Ich will erst mit meinem Finger die Spuren von den Nägeln fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus trat in ihre Mitte und sagte, ich bringe euch Frieden. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube, dass ich es bin. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, bist du jetzt überzeugt, weil du mich gesehen hast? Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und mir trotzdem vertrauen. Ja, wir sind genau im Kirchenjahr, genau in der Zeit, in der wir uns auch bewegen heute, nach Ostern. Jesus ist noch auf der Erde, er begegnet seinen Jüngern, er begegnet vielen Menschen, er ist noch nicht zum Himmel aufgefahren. Und da hinein wird nun diese Geschichte erzählt, diese Begebenheit berichtet. Natürlich wissen wir die Vorgeschichte. Und was ich aber wichtig finde, ist nochmal die Situation der Jünger ein bisschen auszuleuchten. Sie haben Angst und deswegen haben sie sich auch eingeschlossen in dieser Situation, wie der Text uns das auch erzählt. Sie haben Angst vor Verfolgung und suchen Schutz, Schutz hinter verschlossenen Türen. In diese Situation der Angst tritt Jesus zu seinen Jüngern, Jesus, der auferstandene Jesus, und spricht ihnen seinen Frieden zu. Dabei bezeugt er sich als der auferstandene Herr. Jesus lebt. Doch Thomas, der nicht dabei war, kann und will dies nicht glauben. Was nicht sein kann, kann nicht sein. Ist doch ganz klar. Und so kommt es zur zweiten Begegnung der Jünger mit ihren auferstandenen Herrn. Und das ist die Szene, die wir gerade gehört haben. Ich dachte gerade schon eingangs, Thomas hat so diesen Leihnamen der Zweifler bekommen und er steht hier quasi für so einen ganzen Typen Menschen. Ich habe es mal den Typ Thomas genannt. Und damit ist er ein ganz und gar moderner, kritischer Mensch und eigentlich ein bisschen so wie du und wie ich. Denn auch wir sind geprägt von unserer Zeit. Wir sind nicht irgendwo rausgenommen in irgendeiner komischen Bubble, sondern wir sind Kinder unserer Zeit und genauso begegnen wir der Schrift und auch unserem Herrn. Thomas glaubt nicht einfach, er muss den Dingen nachforschen. Er muss sehen und fühlen, selbst erleben. Das ist ihm wichtig. Reden und erzählen kann mir jeder alles. Ich muss es selber überprüfen können. Und das kann man so stehen lassen als Haltung, wenn da nicht die Geschichte des Thomas davor gewesen wäre. Und da gab es zum Beispiel die Begegnung mit dem Lazarus. Ihr erinnert euch, Lawrence hat es auch in der Osterpredigt zitiert, Lazarus, ein ganz enger, guter Freund von Jesus, Bruder von Martha und Maria, der gestorben ist. Und Jesus geht nach Bethanien, wo die beiden gelebt haben. Und ich lese jetzt aus dem 11. Kapitel, hüpft da so ein bisschen durch diesen Abschnitt durch. Das sind die Verse 17 und 19, dann 25, 26 und 39, 44. Sonst würde es zu lang werden. Und da alles das, was wir jetzt hören in dem Text, ist sozusagen was, was auch Thomas erlebt hat, der dabei war und der das bezeugen kann. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Das Dorf war keine 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute aus Judäa hatten Martha und Maria aufgesucht, um die beiden zu trösten. Jetzt springe ich in den Vers 25. Jesus sagte zu ihr, also zu seinen Freundinnen. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Sie antwortete, ja, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist. Du bist der Sohn Gottes, der in die Welt kommen sollte. Und ich springe nochmal ans Ende dieses Abschnittes, Vers 39, wo Jesus jetzt wirklich in die Handlung kommt. Nehmt den Stein weg, befahl er. Martha, die Schwester des Toten, wandte ein, gerade noch nach dem Glaubensbekenntnis. Herr, es riecht doch schon. Er liegt seit 4 Tagen im Grab. Jesus sagte zu ihr, ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst. Wenn du nur Vertrauen hast, sie nahm den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, ich danke dir, Vater, dass du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Leute hier spreche ich es aus, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nach diesen Worten rief er laut, Lazarus, komm heraus. Der Tote kam heraus, seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, nehmt ihm das ab, damit er weggehen kann. Thomas hat als Jünger an Jesu Seite unglaubliche Wunder erlebt, unter anderem dieses Wahnsinnswunder, bis hin eben zur Auferweckung des toten Lazarus. Und trotzdem mangelt es ihm jetzt an dem nötigen Vertrauen. Die Bibel verwendet für den Glauben immer wieder auch synonym den Begriff des Vertrauens. Glauben und Vertrauen ist im biblischen Kontext eine Sache. Vertrauen prägt ganz grundsätzlich die Wahrnehmung meiner Umwelt und damit meine Erwartungshaltung an genau diese Umwelt. Und die ist bei Thomas äußerst gering. Jesus benennt Thomas' Problem, wenn er sagt, weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das ist der letzte Satz in unserem Predigtabschnitt vom Anfang. Jesus' kritische Anmerkung zielt nicht darauf, dass Thomas ohne ausreichende Gründe nicht glauben konnte, sondern dass er trotz ausreichender Gründe nicht glauben wollte. Und dennoch nimmt Jesus den Thomas so an, wie er ist, und begegnet ihm so, wie er es in dieser Situation gerade braucht. Thomas, der Zweifler, der eine, das schwarze Schaf, der nicht glauben konnte, obwohl er alles erlebt hat. Quatsch mit Soße. Der Zweifler Thomas ist eigentlich im Jüngerkreis der Zweifler. Alle diese Jünger begegnen uns gerade in dieser nachösterlichen Zeit als große Zweifler. Und damit ist Thomas in guter Gesellschaft. Keiner der übrigen Jünger glaubt, bevor sie den Auferstandenen nicht selbst gesehen haben. Sie halten Marias Zeugnis für leeres Geschwätz. Auch dem Bericht der beiden Emmaus-Jünger vertrauen sie nicht. Erst als Jesus sich ihnen persönlich zeigt, glauben sie schließlich. Was ich spannend finde, ist, dass Jesus auf diese Zweifel, auch jetzt in unserem Fall des Thomas, sehr überraschend reagiert. Er hält ihm weder eine Moralpredigt, noch verurteilt er ihn. Er zeigt Thomas tatsächlich seine Hände und lässt ihn die Wunde in seiner Seite fühlen. Dadurch kann Thomas ganz buchstäblich begreifen, wer vor ihm steht. Sein ganz persönlicher Herr, sein Gott. Thomas erkennt Jesus nicht nur als den erwarteten Messias, sondern vor allem als seinen persönlichen Retter. Und das finde ich so wichtig, auch in unserer deutschen Sprache diesen Begriff, hey, ich habe es begriffen, ich begreife etwas. Wir benennen da heute kognitive Prozesse, das heißt, wir hätten jetzt einen theologischen Diskurs machen können, das findet man bei den Emmaus-Jüngern und dann weiß ich, ah, die Schriften belegen das, bla bla bla, und jetzt kann ich glauben. Aber in der Regel ist es nicht das Ding, was zum Glauben führt. Und da sind wir Thomas ganz nah. Dieses Begreifen geht in was Haptisches, in was Erlebnishaftes hinein. Und das brauchen wir als Menschen, um letztlich zu dem großen Klick zu kommen. Interessant ist, dass all das diesem Thomas gewährt wird und trotzdem, und er bekennt Jesus sogar als seinen Herrscher, seinen Herrn, seinen persönlichen Retter, trotzdem trägt auch dieser Glaube nicht durch. Die Jünger bleiben in ihrer Angst gefangen. Das führt mich zu uns heute und zu meinem Grundthema: Glauben im Spannungsfeld zwischen Zweifel und Vertrauen. Es ist ganz interessant, wenn wir durch die Bibel durchgucken, dann finden wir überall immer wieder dieses Thema Zweifel. Nicht nur im Neuen Testament, nicht nur im Kontext mit Jesus, sondern sogar schon im Alten Testament. Was aber sehr spannend ist, ist, wie Jesus mit diesem Thema Zweifel umgeht. Und das dürfen wir jetzt auch für uns ganz persönlich annehmen heute Morgen. Jesus verurteilt uns nicht, wenn wir zweifeln. Er verurteilt dich als Zweifler nicht oder als Zweiflerin nicht, sondern er nimmt uns mit unserem Zweifel ernst. Er macht keine Vorhaltung. Er nimmt uns ernst. Zwei Beispiele nochmal aus dem Neuen Testament. Da ist zum Beispiel einer der ganz, ganz großen Glaubenshelden im Neuen Testament, Johannes der Täufer, hat selber Jesus getauft. Die beiden kennen sich seit Kindertagen an und dann kommt es trotzdem zu folgender Situation. Ich lese Lukas 7, Verse 18 bis 20 und hüpfe dann nochmal in den 22. Vers. Muss ich mal ganz kurz suchen, da sind wir. Johannes hörte durch seine Jünger von all diesen Ereignissen, nämlich das, was Jesus an Wundern getan hat. Steht hier gerade nicht. Er rief zwei von ihnen zu sich und schickte sie mit der Frage zum Herrn: Bist du der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Die beiden kamen zu Jesus und sagten zu ihm: Der Täufer Johannes hat uns zu dir geschickt, um dich zu fragen: Bist du der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus heilte damals gerade viele Leute von Krankheiten und schlimmen Leiden. Er befreite Menschen von bösen Geistern und gab vielen Blinden das Augenlicht. Er antwortete dem Boten: Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hier gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. Jesus beantwortet die Frage nicht ganz lapidar mit: Ja, ich bin es. Sondern, und das finde ich so spannend, er geht auf diese Frage ein, nimmt sie ernst, nimmt auch das Anliegen des Johannes sehr, sehr ernst und gibt ihnen etwas an die Hand, was sie benutzen können, um das Gesagte zu überprüfen. Jesus will an seinen Taten gemessen werden. Nur ein weiteres Beispiel. Was ich interessant finde, ist, wenn wir uns diesen Zweifel genauer angucken, dann sehen wir einen kleinen Unterschied zwischen dem Thomas und Johannes dem Täufer. Beim Thomas haben wir einen Jünger vor uns, der einen inneren Zweifel austrägt. Er ist schon längst Jünger Jesu. Er hat Jahre mit Jesus verbracht. Er war mit ihm unterwegs. Er hat die tollsten Wunder gehört und gesehen. Und trotzdem bricht sein Glauben, bricht sein Vertrauen an einem Thema, und das ist Ostern. Johannes Glauben zerbricht an der Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Also das mit Jesus ist alles in Ordnung, der kann coole Sachen machen. Aber die Auferstehung bin ich draußen. Ja, aber. Bei Johannes dem Täufer ist es ein bisschen anders. Das ist ein äußerer Zweifel und deswegen vertritt er auch einen anderen Typ Menschen. Vielleicht auch unter uns findet ihr euch in Johannes dem Täufer viel, viel näher und viel besser wieder. Johannes der Täufer ist jemand, der Jesus kennt, aber nie zum persönlichen Jüngerkreis gehört hat. Das heißt, er betrachtet Jesus von außen. Das ist ein Zweifel, der von außen sozusagen an Jesus herangetragen wird. Auch er kennt Jesus, bekennt ihn als großen Propheten, doch wird sein Vertrauen bei der Frage erschüttert, ob Jesus tatsächlich der Messias ist. Zwei unterschiedliche Themen. Und beides ist das Thema Zweifel. Wir leben heute in einer rationalen Welt. Zweifel begegnen wir in unserer Welt, in unserem Verständnis mit Beweisen. Glaube ich nicht, das musst du mir beweisen. Und deswegen können wir uns sehr gut, oder ich zumindest, ihr vielleicht auch, sehr gut in den Zweifler Thomas hineinversetzen. Ich kann den Thomas verstehen, durchaus. Interessant ist aber, wenn wir nochmal in den Text hineinschauen, dass die Bibel und die biblische Welt und damit auch Jesus einer anderen Logik folgt. Und da wird es sehr spannend. Ich springe ans Ende des Johannesevangeliums und lese aus dem 21. Kapitel die Verse 15 bis 17. Jesus ist immer noch auf der Welt, kurz bevor er dann in den Himmel auffährt, zu seinem Vater geht. Und er bereitet nun seine Jünger vor, im Grunde sein Werk weiterzutragen, seine Botschaft weiterzutragen. Das ist die Situation. Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Petrus zu ihm: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, antwortete er. Jesus sagte zu ihm: Führe meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte: Liebst du mich? Er sagte zu ihm: Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Sorge für meine Schafe. Liebst du mich? Am Ende des Johannesevangeliums beruft Jesus den Zweifler und den Leugner Petrus in die Nachfolge. Ich und ihr vielleicht auch, wir heute würden erwarten, dass Jesus ihn ermahnt, nicht wieder abzufallen, seine Befähigung zur Nachfolge kritisch hinterfragt. Doch von all dem lesen wir nichts. Jesus hängt seine Berufung an eine einzige Frage und die lautet: Liebst du mich? Und hier sind wir jetzt beim Thema Zweifel und dem sehr anderen Blick auf Zweifel aus biblischer Perspektive. Jesus begegnet dem Zweifel mit Vertrauen. Und Liebe ist das größte Vertrauen, das wir aufbringen können. Vertrauen gründet auf gute, verlässliche Erfahrungen, und das ist für eine Beziehung und Nachfolge ist nichts anderes als eine Beziehung absolut notwendig. Auf die Frage, liebst du mich, kann die Antwort niemals "Ja, aber" lauten. Liebe antwortet mit Ja oder mit Nein, so wie wir das bei Petrus kennengelernt haben. Ich komme zum Schluss. Die Jünger Jesu haben außergewöhnliche Wunder erlebt. Doch alles Erleben bewahrt sie nicht vor Zweifel. Das tröstet mich, dass die Jünger ganz normale Leute sind, dass die Jünger genauso funktionieren und reagieren wie wir. Die sind keine Heiligen, sondern sie sind und fühlen wie wir. Wir können uns in den Jüngern tatsächlich wiederfinden, und das ist wunderbar. Es gibt von daher auch im Leben der Jünger immer wieder dieses Thema Zweifel. Und die Bibel macht ganz deutlich, dass Glauben und Zweifel unabdingbar zusammengehören. Es scheint ein Paradox. Es gab, vielleicht erinnert euch noch dran, vor 5 Jahren eine Jahreslosung, die hieß: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das sagt ein junger Mann, der psychisch krank gewesen ist. Die Bibel sagt dazu, er war besessen von Dämonen, und den Jesus heilt. Und Jesus ihm genau diese Frage stellt: Glaubst du, dass ich der Retter bin? Liebst du mich? Und er sagt: Ja, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich finde, das bringt dieses Paradox unseres Glaubenslebens wunderbar auf den Punkt, und ich kann mich da zu 100% anschließen, können dieses Ereignis im Markus Evangelium 9, Vers 24 lesen. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Zweifel gehört zum Glauben, doch Gottes Liebe ist über jeden Zweifel erhaben. Amen.